Willkommen zur 248. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries. Ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf heute Abend moderieren. Ganz besonders begrüße ich auch unsere heutigen Diskussionsgäste, die hier seht. Und danke auch an euch drei und eure Teams, die geholfen haben, das heute Abend möglich zu machen. Das letzte Mal, als wir in dieser Runde hier so ungefähr zusammenkamen, war vor ziemlich genau 1,5 Jahren, im März 2024. Und da haben wir groß gefeiert, da hatten wir sogar Sekt. Denn das EU-Lieferkettengesetz hatte seine letzte Hürde genommen in den europäischen Institutionen. Ja, und ich würde sagen, heute 1,5 Jahre später hat sich vieles geändert, um es mal diplomatisch auszudrücken. Und zum Feiern ist einem gerade nicht zumute, nicht nur wegen dieses Themas, auch wegen vieler anderer. Und auch darüber wollen wir heute sprechen und ob es vielleicht dann doch noch irgendwo ein bisschen Hoffnung gibt. Alle, die schon mal bei unseren Lieferketten-Webinaren dabei waren, wissen, gibt es ja noch ein paar andere, die da immer mit dabei waren, auch von anderen Parteien und kritische Wegbegleiterinnen, Gewerkschaft, Bundesministerien manchmal etc. Das hat leider dieses Mal nicht geklappt. Wir haben es immer noch probiert, noch ein bisschen zu erweitern, aber in der Vorjahreszeit war es einfach schwierig zusammenzubekommen. Das heißt, wir sind heute eher so eine kleine Runde, nicht so eine ganz große Runde wie sonst immer. Klar ist, das Thema ist nicht weg und das ist jetzt quasi der Jahresabschluss und der Jahresanfang wird dann ganz anderer werden. Also Grüße an alle, die es heute auch zeitlich nicht eingerichtet haben, eingerichtet bekommen haben. So, umso mehr freut ich mich aber, dass wir fast 2000 Angemeldete haben. Das ist einfach riesig, auch an so einem am Montag. Und genau, bevor es losgeht, ein paar kurze Hausmitteilungen. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Heute nutzen wir dazu Slido. Link dazu habe ich euch schon im Chat gepackt, mache ich gleich nochmal. Stellt gerne eure Fragen dort und bewertet die Fragen der anderen, dann können wir bei diesen 2000 Anmeldungen, die wir fast haben, die Fragen stellen, die euch interessieren. Und wenn wir, genau, wir nehmen die auch alle mit, selbst wenn wir sie nicht alle beantworten können. Und bitte schreibt auch euren Namen dazu, das ist einfach viel netter, als wenn ich immer anonyme Userin oder User sagen muss. Und wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und dann danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Und das war es auch schon und ich übergebe jetzt einfach direkt an unsere drei Gäste und wir beginnen mit Anna Cavazzini, Europaabgeordnete für Bündnis 90 Die Grüne, Vorsitzende des EU-Binnenmarktausschusses, Verhandlerin des EU-Lieferkettengesetzes und ja, ich glaube, im EP gibt es kaum Menschen, mit denen man besser über dieses Thema reden kann als Anna. Deswegen, Anna, schön, dass du dabei bist, dass wir das ein bisschen zusammen organisiert haben. Let's go.
Ja, vielen lieben Dank, Max, für die Einführung und trotz des traurigen Anlasses freue ich mich ungemein mit Armin und auch Sven hier heute Abend natürlich mit euch allen und Ihnen allen das Thema nochmal aufzugreifen. Wir sind am Vorabend einer wichtigen Abstimmung morgen im Europaparlament. Ich sitze gerade auch in Straßburg im Hotel. Also liebe Grüße aus Straßburg, denn morgen wird es eben eine finale Abstimmung zur Abschwächung des Lieferkettengesetzes geben. Und ich will drei kurze Punkte machen. Einmal will ich noch mal ganz kurz eingehen auf die Frage, warum reden wir überhaupt über das Lieferkettengesetz? Weil ich habe das Gefühl, ich habe in den letzten Monaten so viel über Brandmauer und technische Sachen und Triloge kommuniziert, dass es manchmal auch so ein bisschen untergeht, um was es eigentlich geht. Max hat ja schon gesagt, auch gerade Your Calling hat einen super großen Beitrag geleistet, nicht nur mit vor 1,5 Jahren, als wir das gefeiert haben, dass das europäische Gesetz endlich gab, sondern auch immer wieder bei den wichtigen Stationen, als es veröffentlicht wurde von der Kommission, und auch die ganzen Briefe von euch, die Mails an die Abgeordneten, viele Wegbegleiter aus der Zivilgesellschaft haben ja jahrelang dafür gekämpft und viele hier haben mitgefiebert die letzten Jahre, weil es einfach darum geht, die Globalisierung gerechter zu machen. Und ich glaube, wenige Gesetze weltweit schaffen das oder schaffen das in der Theorie so wie ein starkes Lieferkettengesetz, dass Unternehmen eben auch dafür verantwortlich sind, dass Menschenrechte gewahrt bleiben. Und das ist echt eine totale Revolution gewesen, zu sagen, nicht nur Staaten sind dafür verantwortlich. Und wir wissen ja, dass oft in vielen Staaten des globalen Südens die Regierungen nicht fähig oder nicht willens sind, denn Menschenrechte auch durchzusetzen, dass man eben auch die Unternehmen in die Pflicht nimmt. Und das hatten wir auf den Weg gebracht. Und das war so unglaublich gut. Wir alle kennen diese krassen Beispiele. Rana Plaza, wo über 1000 Menschen vor über 10 Jahren gestorben sind, in einer Textilfabrik, die Kleidung für unseren europäischen Markt hergestellt hat. Das war, glaube ich, für viele der Schlüsselmoment zu sagen, wir brauchen ein Lieferkettengesetz. Wir sind in der Vorweihnachtszeit. Alle von uns essen wahrscheinlich täglich, ich jedenfalls, Schokolade. Es gibt einfach 2 Millionen Kinder auf den Plantagen, die schuften unter ausbeutischen Bedingungen, dass wir unsere Schokolade essen können. Und all das wollten wir eben mit dem Lieferkettengesetz verhindern. Zweitens, was passiert jetzt eigentlich diese Woche? Ich sagte schon, morgen ist die Abstimmung um 12. Wir erwarten, dass das Trilogergebnis, jetzt komme ich hier ein bisschen Fachbegriffen, also das Verhandlungsergebnis zwischen Parlament und Rat, was zur Abschwächung, zur massiven Abschwächung des Lieferkettengesetzes, was wir eben vor 1,5 Jahren hier in Europe Calling gefeiert haben, führen wird, und dass das einfach durchs Parlament geht und das auch mit extrem rechten Mehrheiten. Das kann ich gleich noch mal ein bisschen erzählen. An sich kann man sich ja fragen, hä, warum stimmt das Europaparlament denn jetzt so oft über das Lieferkettengesetz ab? Die Kommission hatte Anfang dieses Jahres einen Vorschlag gemacht, der vor allem auf Druck der CDU, auch der Industrielobby, vielen Lobbyverbänden entstanden ist, das Gesetz doch noch mal aufzumachen, obwohl es eigentlich noch gar nicht in Kraft ist. Ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Dann wurde es jetzt monatelang im Europaparlament verhandelt. Wir haben die ganze Zeit versucht, das innerhalb der proeuropäischen Fraktionen zu verhandeln, waren auch fast so weit, bis sich dann am Ende eben der EVP-Berichterstatter aus Schweden, Warborn, wirklich entschieden hat. Also ganz klar entschieden hat, einfach zu sagen, er macht das mit den extremen Rechten und nicht mit Sozialdemokraten, nicht mit den Grünen, nicht mit den Liberalen. Und hat dann sozusagen ganz viele Dinge aus dem alten Lieferkettengesetz rausgestrichen. Und das wird dann morgen nochmal final bestätigt und dann wird das dann irgendwann in Kraft treten. Und vielleicht nochmal so für euch zum Überblick, die wichtigsten Unterschiede sind, dass die Anzahl der Unternehmen massiv reduziert werden, die überhaupt noch unter das Gesetz fallen, dass zum Beispiel auch solche krassen Errungenschaften wie die zivilrechtliche Haftung, also dass Opfer auch Anspruch haben auf Schadensersatz, gestrichen werden, dass zum Beispiel auch so Zusatzklauseln, dass Unternehmen Transitionspläne zum Klimaschutz erstellen müssen, dass das komplett gestrichen wird, also dass insgesamt das Gesetz viel, viel zahnloser wird. Aber trotzdem ist es so, und das ist, glaube ich, auch wichtig insgesamt in auch dieser Vorweihnachtszeit, dass es auch nach dieser Abstimmung morgen weiterhin ein Gesetz geben wird. Es ist zwar abgeschwächt, aber die Pflichten, dass bestimmte Unternehmen Sorgfaltsprüfungen machen müssen und auch, und das ist die einzige gute Nachricht von morgen, dass der risikobasierte Ansatz diese ganzen Verhandlungen überlebt haben, also dass die Unternehmen auch ihre ganze Lieferkette prüfen müssen, nicht nur den ersten Zulieferer, stand zwischendurch auch auf der Kippe, dass es das überlebt hat, wird schon dafür sorgen, dass Unternehmen bestimmte Pflichten haben und dass das Gesetz in einem zwar sehr abgeschwächt, aber in einem Grundgerüst immer noch da ist. Und trotz aller Hiobsbotschaften muss man das, glaube ich, auch immer noch feiern. Letzter Punkt, noch ganz kurz. Das Ganze findet in einem Kontext statt. Und wer so ein bisschen verfolgt, was wir Abgeordnete gerade kommunizieren aus dem Europaparlament, es werden gerade jede Woche gefühlt neue Gesetze aufgemacht. Und im Namen der Wettbewerbsfähigkeit und der Vereinfachung und des Bürokratieabbaus ganz viele Standards auch einfach wieder abgeschafft von den Dingen, die wir in der letzten Legislatur erreicht haben. Und ein paar Mal jetzt eben schon mit rechtsextremen Mehrheiten. Und das führt dazu, dass viele Sachen auch sehr überhastet gemacht werden. Gerade auch dieser erste Omnibus, so heißt dieser Fachbegriff. Das Lieferkettengesetz wurde ohne Konsultation gemacht, ohne Folgenabschätzung, ohne überhaupt irgendeine Erfahrung zu haben, sodass dieser ganze Prozess sogar von der europäischen Ombudsperson im Verfahren her massiv kritisiert wurde. Also das Ganze ist einfach auch schlechte Gesetzgebung. Es nimmt Planungssicherheit für Unternehmen. Es hat aber auch massive Spannungen und Spaltungen hier im Europaparlament hervorgerufen, in einer Zeit, wo man eigentlich denken sollte, okay, wir müssten in Europa zusammenhalten als Proeuropäer. Es gibt massive Herausforderungen mit China, mit Trump, mit anderen, mit Putin. Wir müssten eigentlich zusammenhalten. Und stattdessen hat dieser Prozess und wie das alles lief, auch dazu führt, dass ja einfach sich viele Fraktionen, die eigentlich zusammenarbeiten sollten, gerade nicht mehr vertrauen. Und mein letzter Punkt, ich finde ja, dass diese ganze Diskussion ums Lieferkettengesetz, was auch so auf so ein Podium gehoben wurde, von denen, die sagen, ja, die Wirtschaft geht gerade den Bach runter, brauchen jetzt irgendwie so ein Opfer, dass es auch halt eine Symbolpolitik ist. Denn ich finde, die großen strukturellen Wirtschaftsprobleme lösen wir nicht, indem wir das Lieferkettengesetz abschaffen, aber es ist halt so ein bisschen das leichteste Opfer gewesen. Und genau, deswegen ist es alles, was gerade passiert, sehr ärgerlich, aber wie gesagt, es ist kein Grund aufzugeben, es ist ein Grund weiter zu kämpfen und auch gerade für die Zivilgesellschaften, das wird Armin wahrscheinlich auch gleich sagen, und auch die Partei in Deutschland, das wird Sven sagen, ist es natürlich weiterhin auch eine gute Vorlage, innerhalb von Deutschland dafür zu kämpfen, dass das Gesetz gut umgesetzt wird.
Danke dir, liebe Anna, für diesen hervorragenden Einstieg. Und ich finde es gut, dass du im Hotel in Straßburg bist. Das Internet nämlich immer viel besser als im Europaparlament selber. Es ist leider so. Haben wir bei Europe Calling schon ganz schmerzlich, ganz oft erfahren. Sven kann auch ein Lied davon singen. So, aber so viel dazu. Und ich jetzt übergebe mich an Armin Pasch von der Initiative Lieferkettengesetz. Und er ist auch Referent für verantwortliches Wirtschaften bei Miserior mit der Initiative Lieferkettengesetz. Ich glaube, war wirklich bei jedem Webinar dabei. Also wirklich so ein Allianzpartner, den wir haben zu diesem Thema. Deswegen freue ich mich sehr, dass Armin heute auch direkt gesagt hat, ja, er ist dabei, und bin jetzt sehr gespannt, was du aus der zivilgesellschaftlichen Sicht sagst. Und vielleicht sagst du noch mal kurz, was die Initiative ist, weil ihr seid ja sehr, sehr groß. Ich hab mir die Liste angeguckt und ich wollte welche rausgreifen. Wer bei euch dabei ist, fast unmöglich. Also ihr seid ja auch nicht nur, ist ja nicht nur Armin.
Nee, allerdings. Ja, vielen Dank, Max. Ja, die Initiative Lieferkettengesetz ist eine Initiative von, ich glaube, inzwischen 80 Organisationen. Es waren auch schon mal 100 in der Hochzeit, die sich von Anfang an für das deutsche Lieferkettengesetz eingesetzt haben und als das dann verabschiedet war, dann auch die europäische Gesetzgebung begleitet haben. Und wir hatten irgendwann überlegt, nach dem März 2024, als wir auch hier das Lieferkettengesetz gefeiert haben, sollen wir das jetzt mal einstellen? Diese Initiative ist ja jetzt abgefrühstückt, aber irgendwie haben wir dem Braten noch nicht so richtig getraut. Und deswegen sind wir auch froh, dass wir das nicht eingestampft haben und weiterkämpfen konnten. Ja, die Feierlaune vom März 2024 ist definitiv verflogen, muss man sagen. Wie Anna das schon gesagt hat, das Europäische Parlament wird morgen die Brechstange an die Lieferkettenrichtlinie legen. Damit hat Manfred Weber ja geprahlt in der Bild-Zeitung, das Bild der Brechstange. Und damit werden auch tatsächlich viele Bestimmungen wegbrechen aus der Lieferkettenrichtlinie, die zum Schutz von Menschenrechten, Umwelt und Klima absolut unverzichtbar wären. Anna hat es schon angedeutet, die EU streicht die EU-weit einheitliche zivilrechtliche Haftungsregelung, und damit schafft sie einen europäischen Flickenteppich, der erstmal Unsicherheit schafft, Rechtsunsicherheit für die Unternehmen und für die Betroffenen. Für die Betroffenen wird es damit nochmal viel schwieriger, vor Zivilgerichten in EU-Mitgliedstaaten Schadensersatz einzuklagen, wenn Unternehmen gegen Sorgfaltspflichten verstoßen und dadurch auch Schäden anrichten. Das Zweite ist, dass jegliche Klimaaspekte aus der Lieferkettenrichtlinie gestrichen werden. Die Kommission wollte ja schon die Klimapläne streichen. Dann hat das Parlament gesagt, oder der Rat hat gesagt, wir streichen. Nee, umgekehrt, die Kommission wollte die Umsetzungspflicht streichen. Der Rat sagte, dann das verschärfen wir nochmal. Und das Parlament hat dann gesagt, wir streichen das komplett. Und dem ist jetzt der Trilog auch gefolgt. Und das ist schon hochproblematisch in einer Zeit, also in dem zweitwärmsten Jahr seit Aufzeichnungen der Temperaturen, jetzt ein Instrument wegzubolzen, sozusagen, was absolut notwendig wäre, auch um das Klimaschutzabkommen von Paris umzusetzen. Der dritte Punkt ist, dass der Anwendungsbereich auf große Konzerne ab 5.000 Mitarbeitenden und 1,5 Milliarden Umsatz eingeschränkt werden. Das bedeutet, dass in Deutschland zum Beispiel mit Hauptsitz in Deutschland nur noch 150 Konzerne erfasst wären, oder umgekehrt 95% der Unternehmen, die jetzt das Lieferkettengesetz umsetzen, würden komplett aus der Verantwortung von Menschenrechten, für Menschenrechte, für Umwelt, für Klima entlassen. Und das ist übrigens auch ein Verstoß gegen das Regressionsverbot im Völkerrecht mit Blick auf die Menschenrechte. Ja, schockierend ist der Inhalt, schockierend ist aber auch die Art der Entscheidungsfindung. Da möchte ich auch drei Punkte nennen. Das erste ist die Kooperation mit den Rechtsextremen. Manfred Weber hat ja die Brechstange nicht nur an die Lieferkettenrichtlinie gelegt, sondern auch an die Brandmauer. Und ich bin der Meinung, das hat er auch ganz gezielt getan. Schon im Rechtsausschuss hat Angelika Niebler von der CSU gemeinsam mit anderen Unionsabgeordneten Amendments eingebracht, die unisono mit den Rechtsextremen in dem Ausschuss die Abschaffung der Lieferkettenrichtlinie gefordert haben oder Maßnahmen, die zu einer kompletten Aushöhlung führen würden. Niebler war auch die Erste, die öffentlich eine Kooperation mit den Rechtsextremen ins Spiel gebracht hat, in einer französischen Zeitung. Falls Sozialdemokraten und Grüne quasi nicht spuren, nicht die Forderungen der EVP akzeptieren. Und genau das ist jetzt passiert. Der zweite Punkt ist die Vorgehensweise der Kommission, die, wie Anna schon gesagt hat, ja keine Folgenabschätzung durchgeführt hat, keine vernünftigen Konsultationen, was eigentlich Vorschrift ist. Deswegen hat die Ombudsfrau der EU das auch richtigerweise kritisiert. Die Kommission hat den ganzen Omnibus ja rechtfertigt mit dem Argument, dass die Lieferkettenrichtlinie die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft beeinträchtigen würde. Sie hat dafür aber keine empirischen Belege geliefert. Sie hat verwiesen auf den Bericht von Mario Draghi zur Wettbewerbsfähigkeit. Ich habe da reingeschaut. Im Hauptteil ist die Lieferkettenrichtlinie nicht erwähnt. Im Annex gibt es einen Absatz dazu, der aber keinerlei Evidenz bietet. Das heißt, die Kommission agiert ohne empirische Grundlage. Wir haben deswegen als Miserio und Verdi ein ökonomisches Gutachten auch in Auftrag gegeben bei einigen ÖkonomInnen und die sind zu dem Schluss gekommen. Also zumindest mittelfristig würde die Lieferkettenrichtlinie die Wettbewerbsfähigkeit nicht einschränken, sondern stärken. Dazu kann ich später noch was sagen. Ja, mein dritter Punkt ist der massive Druck der Wirtschaftslobby. Der Vorschlag der Kommission ist ja schon zu 80% abgekupfert worden von einem Positionspapier von BDI, MEDEF und Confindustria, den Pendants des BDI in Italien und Frankreich. Und jetzt hat SOMO vor 2 Wochen enthüllt, dass eine Gruppe von Erdölkonzernen wie Chevron, Texon, Total Energies und ExxonMobil systematisch Einfluss genommen haben auf europäische Abgeordnete im Europäischen Parlament, auf Regierungen und dass sie auch ganz klar eine Kooperation mit den Rechtsextremen empfohlen haben. Und das Ganze wurde koordiniert durch eine Beratungsfirma aus den USA namens Teneo und ja, ironischerweise wird deren Senior Advisor nächstes Jahr Christian Lindner heißen. Ich könnte jetzt mit Sarkasmus enden, das will ich aber nicht tun. Ich will einfach nochmal an die Ausgangslage erinnern. Im Mai diesen Jahres hat sich Friedrich Merz dahingestellt, gemeinsam mit Emmanuel Macron. Und die haben gesagt, wir schaffen die Lieferkettenrichtlinie ab. Das hat auch Trump getan, das haben die Erdölkonzerne getan und viele andere. Und wir müssen jetzt mal nach einem halben Jahr anerkennen, das haben sie nicht geschafft. Und das ist etwas, wo ich denke, wir können darauf stolz sein, weil das ist auch das Wirken einer sehr starken und gut organisierten und aktiven europäischen Zivilgesellschaft gewesen, auch von Akteuren in der Politik, in Gesellschaft und in der Wirtschaft, muss man auch sagen. Und deshalb finde ich, wir sind nicht machtlos und wir sollten auch nicht in Defätismus verfallen. Und auch inhaltlich muss man sagen, trotz all der Verschlechterungen, die wir jetzt sehen in der CSDDD, es sind einige wichtige Punkte übrig geblieben, die auch zu Verbesserungen im deutschen Lieferkettengesetz führen werden. Anna hat schon den risikobasierten Ansatz gewählt. Das heißt, es wird keine Beschränkung mehr auf direkte Zulieferer geben, sondern ein Fokus auf die schwersten Risiken in der gesamten Kette. Der Höchstsatz für Bußgelder muss angehoben werden von 2% auf 3% des Jahresumsatzes von Unternehmen. Auch das eine Verbesserung. Und auch bei der zivilrechtlichen Haftung gibt es Anknüpfungspunkte, die besser sind als das deutsche Gesetz. Und schließlich, es müssen zusätzliche Umweltabkommen auch aufgenommen werden ins Gesetz, zum Beispiel zur biologischen Vielfalt, zu Schutz der Ozonschicht und Meeresumwelt und so weiter. Das heißt, auch das deutsche Gesetz, auch wenn Friedrich Merz Manfred Weber und alle das ständig behaupten, es wird nicht abgeschafft, sondern es wird teilweise verbessert werden, abgesehen von dieser großen Verschlechterung im Scope, die wir aber auch mit Verweis auf das Regressionsverbot versuchen zu verhindern. Zufrieden sind wir damit nicht, aber und es ist auch kein Selbstläufer, dass diese Verbesserungen jetzt in deutsches Gesetz umgesetzt werden. Aber ich kann für die Initiative Lieferkettengesetz nur sagen, wir bleiben dran und wir setzen auch weiterhin auf eure Unterstützung.
Super, vielen Dank dir. Wir kriegen auch schon ganz, ganz viele Fragen rein. Wir werden also eine sehr lebhafte Debatte auch haben. Und bevor wir da aber einsteigen, übergebe ich an den lieben Sven Giegold, der ist ja heute stellvertretender Bundesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen, Gründungsvorstand von Europe Calling und fühlt sich auch schon wieder lange Zeit her an, mal Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unter Robert Habeck und da auch für All Things European mitverantwortlich, also irgendwie Europastaatssekretär, wenn man das so in Anführungsstrichen sagen kann. Das heißt, Sven kennt sich da auch sehr gut aus und war natürlich auch mal Europaabgeordneter. Auch nicht vergessen, da habe ich mal für ihn gearbeitet. Deswegen Transparenz hier an dieser Stelle. Und genau, deswegen freuen wir uns sehr, Sven, dass du dabei bist und uns auch noch mal ein bisschen mitnimmst, vielleicht auch in das große Ganze und das, was du aus deiner Zeit im BMWK gerade auch in den Gesprächen mit der Wirtschaft so mitgenommen hast. Lieber Sven.
Ja, also ich würde gern auch mich erstmal auf ein paar zentrale Punkte beschränken. Das erste ist, am gleichen Tag, liebe Anna, musst du ja auch noch über einen zweiten Teil dieses Pakets abstimmen, nämlich die CSRD, und über die ist ja noch gar nicht geredet worden. Die CSRD enthält die Berichtspflichten von Großunternehmen an die Öffentlichkeit und den Kapitalmarkt. Und auch diese Pflichten werden ganz erheblich beschränkt. Es werden weniger Unternehmen berichtspflichtig. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Fragen an die Unternehmen nicht mehr gestellt werden, sondern dass es im Grunde zu einem Aufwuchs an Bürokratie kommt, weil der gemeinsame Standard, den die CSRD für alle gesetzt hätte, damit eben für deutlich weniger Unternehmen gilt. Aber der Kapitalmarkt wird auch weniger Informationen bekommen über Nachhaltigkeitsrisiken von Unternehmen insgesamt, was natürlich dazu führt, dass Akteure das bei ihren Investitionsentscheidungen nicht mehr so stark berücksichtigen können. Das kostet am Ende Markteffizienz. Wir sehen überall, dass in den Unternehmen schon die Debatten um die Abschwächung dazu geführt haben, dass Menschen, die verantwortlich waren, in Unternehmen Nachhaltigkeit voranzubringen, dass die arbeitslos geworden sind, dass man die Abteilungen geschwächt hat. Also insgesamt hat diese ganze Diskussion um die Lieferkette und die Nachhaltigkeitsberichtspflichten dazu geführt, dass Nachhaltigkeitsstrategien in Unternehmen geschwächt wurden. Das ist bedauerlich, weil das deren Wettbewerbsfähigkeit, Armin hat darauf hingewiesen, und deren Zukunftsorientierung schwächt. Und wir das eben China überlassen. Ich glaube, wir müssen viel, viel härter werden, dass das nicht alles nur eine Frage von Ethik und Moral ist, was es auch ist, sondern es ist eine wirtschaftliche Zukunftsfrage für Europa. Wenn wir niemandem mehr irgendwas zumuten wollen an Zukunftsorientierung, dann können wir die Zukunftssektoren in China abtreten. Das ist, was hier gerade passiert. Und diese Regeln, die wir durchgesetzt hatten, haben eigentlich eine Bahn gelegt, dass mehr Unternehmen mehr in Richtung Zukunft, tun. Und das ist auch der Grund, warum viele Unternehmen das unterstützt haben, und wir eben keine Spaltung hatten, Wirtschaft komplett dagegen, sondern wir hatten rückwärtsgewandte Lobbyverbände gegen viele Unternehmen, auch ganz überraschende wie Lidl und Aldi und Deichmann und so weiter, wo alle sagen würden, was haben die denn damit am Hut? Also insofern, wir haben die Wirtschaft dort auch nicht gemeinsam gehabt. Aber wir müssen feststellen, was in den letzten Monaten passiert ist. Eine massive öffentliche Debatte, die dazu geführt hat, dass sich zusammen mit anderen Mehrheitsverhältnissen hier Veränderungen durchgesetzt haben. Da würde ich gerne an eins erinnern. Die Lieferkettenrichtlinie wäre nie in Europa gekommen, wenn es Fridays for Future nicht gegeben hätte. Das war der Hintergrund von allen. Eure Kampagne war absolut wichtig, die deutsche, aber auch die europäische. Aber die Stimmung, die das überhaupt die Kommission dazu gebracht hat, das vorzulegen, das war Fridays for Future. Der Eindruck der Europawahlen 2019, der Fakt, dass in mehr Mitgliedstaaten sozialökologische Parteien, auch grüne Parteien, in die Regierungen gekommen sind, das hat auch Christdemokraten dazu gebracht, hier mitzuziehen. Und das zeigt eben, so bitter das ist, Demokratie funktioniert. Wenn die Mobilisierung aufhört und schwächer wird und wenn in Wahlergebnissen Christdemokraten und andere überwiegen und soziale und ökologische Parteien im Rat schwächer werden, dann verändert sich Europa. Und das bedeutet, die Abwesenheit dieser großen Mobilisierung nach Corona hat die Abkehr vom Green Deal überhaupt erst möglich gemacht. Und die Wahlergebnisse, die daraus gefolgt sind, waren dann der Hebel. Aber es gehört auch dazu, und das hat Anna eben ja sehr deutlich gesagt, es trotz der Wahlniederlagen, zwar bei der Europawahl für Grün, Mitte, Links, wäre das nicht gegangen, wenn die Christdemokraten nicht bereit gewesen wären, offen in der Gesetzgebung mit der extremen Rechten zu kooperieren. Ihr wart ja bereit, Abschwächungen mitzumachen. Wir sind nicht undemokratisch als Grüne. Wir sehen, wenn europaweit sich Wahlergebnisse ändern, sind wir bereit zu kompromissen. Aber wir sind nicht bereit, unsere Seele zu verkaufen dafür, dass man erpresst wird, dass ansonsten mit der extremen Rechten gestimmt wird. Das haben die aber jetzt gemacht. Und das bedeutet, nur mit der extremen Rechten war das möglich. Und die Christdemokraten sind bereit, auch diese Woche wieder zu sicheren Herkunftsstaaten im Bereich von Flüchtlingen ebenso mit dieser Mehrheit zu stimmen. Und sie wollen das immer wieder tun. Das haben sie offen und gesagt. Und dort ist keine Brandmauer. Und man muss wissen, dass dafür zuständig, diese Brandmauer zu bewachen, ist in Europa eigentlich die Chefin der EU-Kommission. Die muss nämlich gar nicht diese ganzen Gesetze öffnen. Und der Fraktionsvorsitzende aus Bayern, und Bayern gehört zu Deutschland, Manfred Weber. Und wenn Merz sagt, es gibt keine Zusammenarbeit, es gibt keinen Bruch der Brandmauer, dann ist das offensichtlich eine Irreführung der Öffentlichkeit. Ich will dann noch eins sagen, weil Armin das jetzt als Vertreter vom Ministerium nicht gemacht hat. Ich übernehme das gerne. Mich schmerzt an der Stelle besonders, dass dieses Gesetz von euch kurz vor Weihnachten in der Adventszeit verabschiedet wird. Das Essential von Weihnachten ist, Gott tritt uns entgegen durch ein Baby, einen Schwächsten. Und genau um die geht es bei diesem Gesetz. Und dass Christdemokraten so etwas vor Weihnachten abstimmen, also mir fehlen dafür ehrlich gesagt die Worte. Ich finde das unglaublich. Aber eins bleibt, und ihr habt darauf auch hingewiesen, es bleibt eins, dass die vorige Rechtslage, man darf nach Europa unter europäischem Recht alles importieren, egal welche Menschenrechtsverletzungen damit andernorts verbunden waren. Nur begrenzte Schranken im europäischen Recht gab es dort. Das ist jetzt überwunden. Das habt ihr geschafft, Armin. Das haben wir auch zusammen geschafft. Dass Europa sagt, nein, ein Konzern, der etwas importiert, muss sich Gedanken darüber machen, sind damit Risiken zum Bruch von Naturzerstörung und Menschenrechten verbunden? Und das gehört zum europäischen Binnenmarkt, dass das nicht okay ist. Normalerweise gilt im Europarecht immer eins. Angesichts der Zusammenarbeit mit den Rechtsradikalen weiß ich nicht, ob das noch genauso gilt. Aber eigentlich galt immer eins. Das Entscheidende ist, dass einmal europäisches Recht geschaffen wird. Danach kann es verbessert werden. Und da dieses Gesetz auch ein Beitrag zu fairem Wettbewerb ist, glaube ich nach wie vor, dass wir eine gute Chance haben, das später auch noch besser zu machen. Und insofern, Armin, wenn ich eine Bitte äußern darf, bitte macht eure Kampagne weiter. Die Sache ist nicht vorbei. Das ist jetzt der Anfang. Den Anfang haben wir geschaffen. Und jetzt gilt es, die ganze Sache noch härter zu machen. Weil, du hast ja darauf hingewiesen, die meisten Nationalstaaten und selbst Deutschland hat kein so gutes Gesetz. Immerhin haben wir jetzt einen Standard in ganz Europa. Das ist ein großer Fortschritt und für den lohnt es sich auch weiter zu streiten.
Danke dir, lieber Sven. Alle super in der Zeit. Ich danke euch. Jetzt haben wir sehr, sehr viele Fragen. Ich denke, ich werde ein paar schriftliche dran nehmen und dann werde ich auch noch ein paar mündliche Hände versuchen, dran zu nehmen in der halben Stunde, die wir jetzt haben. Steige aber jetzt erstmal hier mit Dennis aus Forchheim. Er schreibt dahinter in Klammern Bayern rein. Wir hatten ja gerade Bayern schon als Thema. Das ist die Topfrage. Dennis fragt, stimmt die Kritik, dass das Lieferkettengesetz sei ein Bürokratiemonster. Das ist, glaube ich, ein guter Stichwort für Anna. Ich glaube, dass diese Frage hast du wahrscheinlich schon 5000 Mal beantwortet. Deswegen weiß ich, dass du da auf jeden Fall eine gute Antwort zu hast.
Genau, grundsätzlich finde ich das Framing natürlich super schwierig, weil ich halt eben nie den Schutz von Menschenrechten als Bürokratie bezeichnen würde. Aber ich glaube, es gibt Leute oder auch Unternehmen, die sagen, oh, ich will jetzt nicht noch diese zusätzliche Prüfung machen oder mir nicht noch das anschauen. Und das nervt mich und deswegen ist es Bürokratie. Aber ich glaube, man muss halt sich genau überlegen, wofür sind Regeln da? Regeln verursachen, glaube ich, immer, wenn sie gut gemacht sind, irgendeine Verhaltensänderung. Dafür sind sie ja da, dafür sind sie gemacht. Und natürlich muss man diese Regeln so machen, dass sie umsetzbar sind und dass die Unternehmen das leisten können und dass die Unternehmen nicht irgendwie pleite gehen. Aber Armin hat es ja auch schon gesagt, selbst die Kommission hatte damals total viele Impact Assessments gemacht und gesagt, das ist machbar, das ist nicht irgendwas, was die Unternehmen, was denen wahnsinnig viel Geld kostet, was wahnsinnig viele Kosten verursacht. Und deswegen muss man, glaube ich, das ganz klar zurückweisen. Nichtsdestotrotz, vielleicht widerspreche ich jetzt Armin ein bisschen, hat man festgestellt, dass bei der Umsetzung des deutschen Gesetzes in Deutschland eine bestimmte Overcompliance das Problem war. Also ganz viele Unternehmen, größere Unternehmen haben einfach tausende von Fragebögen an die kleinen Unternehmen weitergeschickt und das hat die alle genervt. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es so einen Hass in der Unternehmerschaft teilweise auf das Gesetz gab. Aber ich habe immer überall gesagt, dass das europäische Gesetz eigentlich diese Sachen auch verbessern wird und klarer machen wird. Und dass die Überprüfungsbehörden wie das BAFA in Deutschland eher den kleineren Unternehmen helfen müssen und sie aufklären müssen über ihre wirklichen Pflichten und nicht einfach nur sozusagen Dumpingground für die größten Unternehmen sind. Und dann hätte man das, glaube ich, oder wird man das jetzt, glaube ich, auch gut mit dem europäischen Gesetz, also hätte man es auch mit dem ursprünglichen europäischen Gesetz sehr gut in den Griff bekommen.
Danke dir. Armin.
Ja, ich stimme dir zu, Anna, nur mit einem Begriff nicht, Overcompliance. Was große Unternehmen, die vom Lieferkettengesetz erfasst waren, getan haben, ist, die Verpflichtungen abzuwälzen an kleine Zulieferer. Und das ist der Ursprung von diesem Problem gewesen. Die haben wahllos oder einige haben wahllos Fragebögen an kleine Unternehmen geschickt und haben die damit natürlich verrückt gemacht. Also, wie soll ich jetzt meine Lieferkette untersuchen? Ich habe da überhaupt nicht die Mittel dazu. Es wäre aber auch nicht Aufgabe der kleinen Unternehmen gewesen, sondern der erfassten großen Unternehmen. Und das hat die Behörde BAFA auch eindeutig klargestellt. Sie hat eine eigene Handreichung dazu gemacht und hat das für rechtswidrig erklärt. Das hat im Mittelstand, im wirklichen Mittelstand, wenn man mal davon reden sollte, zu Frust geführt. Diese Praxis ist meines Wissens aber schon abgestellt worden. Aber den Befürwortern des Omnibus und den Gegnern der Lieferkettenrichtlinie, den Wirtschaftsverbänden, war das, glaube ich, nicht das Hauptanliegen. Ich habe von Lobbyismus gesprochen. Ich möchte auch die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft erwähnen, die eine Bürokratieausstellung gemacht hat, eine Wanderausstellung, die mit Schreddern durch die Gegend gezogen ist, wo dann Friedrich Merz und andere das Lieferkettengesetz reinschieben konnten, Lieferkettengesetz, Menschenrechte, Umwelt, Klima schreddern konnten. Ich finde das, Sven, ich bin da ganz bei dir. Das ist einfach absolut unwürdig, was da passiert ist, und welchen anarchokapitalistischen und ich möchte sagen inhumanen Geist manche PolitikerInnen gerade an den Tag legen.
Danke dir. Weil du auch kleine Unternehmen und Mittelstand so angesprochen hast, haben wir auch ganz viele Fragen. Jetzt, ich lese vielleicht mal ein oder zwei vor, eben zum Thema kleine und mittlere Unternehmen. Und wir hatten, glaube ich, in einem Webinar auch mal den Verband der Maschinenbauer zum Beispiel auch mit dabei. Und da war dann auch die Diskussion und dann kam dann raus, so ihr seid ja gar nicht gemeint, quasi vom Anwendungsbereich etc., von der Größe schon damals nicht, von den Tausenden, von den Tausenden Beschäftigten. Und hier fragt Hans-Jürgen Müning, fragt das auch in die Richtung. In den Meldungen zum Lieferkettengesetz heißt es ja immer, die KMU, also kleine und Mittelunternehmen, seien übermäßig durch Bürokratie belastet. Aber an der Neuanordnung von 1.000 Beschäftigten auf 5.000 ändert sich rein gar nichts an der Situation, zumal KMU bei 250 Beschäftigten aufhören. Großunternehmen reichen ihre Aufgaben eh weiter. Da haben wir gerade schon einmal drüber gesprochen. Und auch hier zum Beispiel Karen fragt auch, ein großes Unternehmen, für das Lieferkettengesetz gilt, hat ja auch Zulieferer, die KMU sind. Wer macht denn die Sorgfaltspflichten für diese KMU? Also das würde ich vielleicht einmal an Sven geben. Ich glaube, du warst ja im Bundesministerium auch verantwortlich für den Mittelstand und hast ja auch mit da auch bei dem Thema Bürokratie mitgearbeitet. Und ich finde ja bei dieser Frage total das spannend, was ihr jetzt alle drei ja gesagt habt, ist dieser risikobasierte Ansatz. Also, dass es ja nicht mehr darum geht, wirklich nur über die ganze Lieferkette zu gehen, sondern prioritär dahin zu schauen, wo das höchste Risiko ist gesetzt. Also, wie kommt das da rein? Kannst du uns das nochmal erklären? Vielleicht diese beiden Aspekte und dann meldet euch die anderen einfach.
Also erstmal, natürlich, wenn man Produkte kauft, dann muss der, von dem man das kauft, dokumentieren, dass das den Standards entspricht. Insofern wird auch immer in der Logik angelegt sein, dass die Verpflichtungen ein Stück weit weitergereicht werden. Das hat auch diese BAFA-Handreichung natürlich nicht untersagt. Das ist nicht die Form von Overcompliance. Das ist ja genau der Witz. Also am Ende der Nahrungskette, der Lieferkette sind kleinere Unternehmen. Das ist insofern erstmal wahr. Zweitens, allerdings der ethische Anspruch und auch der wettbewerbliche Anspruch, dass im Rahmen der Lieferkette nicht einfach sozialökologische Standards verletzt werden können, der verschwindet ja nicht. Und das ist das Zentrum, dadurch, dass man die jetzt aus der Verordnung und Richtlinie herausnimmt. Der entscheidende Punkt hier ist aus meiner Sicht, dass auch bisher schon viele Großunternehmen ihre Lieferkette durchfragen, welche ethischen Standards hat das eigentlich? Nur, jedes Unternehmen hat seine eigenen Standards. Und das wird für die Mittelständler dadurch überhaupt nicht einfacher. Sondern der Unterschied ist, jetzt gibt es eine gemeinsame Verpflichtung, einen Berichtsrahmen und einen klaren Standard, wonach gefragt wird. Und insofern sehe ich nicht, dass das zu einer unterm Strich und mittelfristigen Erhöhung des Bürokratieaufwands führt, sondern es führt zu einer europäischen Vereinheitlichung. Und das war auch das entscheidende Argument der Unternehmen, die es genervt hat, dass ihre französischen Supermärkte andere Berichtsanforderungen vom französischen Gesetzgeber hatten als die deutschen und wiederum andere als vielleicht andere Supermärkte in Ländern, wo es überhaupt kein Gesetz gab in Europa. Und da ist die Ideologie. Die Ideologie ist nicht da, dass das keine Arbeit macht. Man muss offen zugeben, natürlich macht es Arbeit. Wenn es keine Arbeit machen würde, wäre es wirkungslos. Aber dadurch, dass Europa einen Rahmen für alle schafft, wird es eben unterm Strich weniger Aufwand. Die Alternative dazu wäre, auf diese Ansprüche zu verzichten und zu sagen, naja, unter welchen Bedingungen da irgendwo auf der Welt gefertigt wird, ist uns doch egal. Nur Gott sei Dank sind viele Kunden ebenso gar nicht drauf und viele Unternehmen auch nicht. Und von daher war das ein Pyrrhussieg für den Bürokratieabbau, was wir hier gesehen haben. Am Ende mal mehr Aufwand, nicht weniger.
Danke dir. Jetzt haben wir hier noch, ich glaube, ich mache noch ein oder zwei schriftliche und dann gehen wir noch mal in die mündlichen Fragen rein. Ich fand noch eine Frage ja spannend. Das haben wir, glaube ich, in vorherigen Webinaren auch immer wieder gesprochen, aber wir sind ja auch hier ganz viele Neue. Deswegen stelle ich die Frage nochmal von Uwe Neue, der fragt, wie gut hat das Lieferkettengesetz, also genau, muss man jetzt abschichten, werden wir gleich hören, das EU war ja noch gar nicht in Kraft, aber die nationalen Lieferkettengesetze oder andere Lieferkettengesetze bis dato funktioniert, wurde es auf Einhaltung kontrolliert? Also das vielleicht nochmal jetzt mit Anna wieder. So, wie ist denn, wie sind die Erfahrungen? Ich glaube, Frankreich hatte ja als allererstes eins, wenn ich mich damals richtig erinnere. Wie ist da die Erfahrung? Also funktioniert das und wie war auch die Abschätzung der EU-Kommission jetzt für das EU-Lieferkettengesetz und genau, also die Effizienz des Ganzen?
Genau, also ich kenne ein paar Fälle, wo das deutsche Gesetz schon gewirkt hat und Armin kennt bestimmt noch ganz viele mehr. Was gerade zum Beispiel durch die Presse ging, war dieser Fall in Costa Rica, dass auf Bananenplantagen sich Arbeiterinnen, die wirklich auch so einem Hungerlohn dort geschuftet haben, sich beschwert haben. Und dann, also Oxfam hatte da auch seine Finger im Spiel, hat denen auch geholfen und diese Beschwerde hat dann eben auch was gebracht und die werden jetzt besser bezahlt. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo das deutsche Gesetz schon wirkt. Und natürlich sozusagen auf so einer Unternehmensebene haben halt alle Unternehmen in Deutschland, die das machen mussten, die unter den Geltungsbereich fielen, natürlich schon Sorgfaltsprüfungssysteme eingerichtet. Das ist halt auch vielleicht wieder so eine Sache, da müssen die jetzt wieder abschaffen oder was läuft. Also es ist halt auch dieses Hin und Her, was glaube ich jetzt viele Unternehmen auch irgendwie nervt. Also ich hatte ganz viele Beschwerden von Unternehmern, die gesagt haben, hey, jetzt habe ich gerade alles erst eingerichtet. Was ist denn jetzt los? Und vielleicht noch mal ein zweiter Punkt der Wirkung, weil ich finde, wie Sven das richtig gesagt hat, es gibt natürlich diesen ethischen, moralischen Anspruch. Ich habe den mir am Anfang auch nochmal an Beispielen dargestellt, weil ich es wichtig finde, nochmal uns allen zu vergegenwärtigen, über was wir überhaupt reden, wenn wir über das Lieferkettengesetz reden. Aber es zeigen ganz, ganz viele Studien, und da gibt es auch ganz konkrete Beispiele, dass mit Sorgfaltsprüfungen in den Lieferketten die Unternehmen resilienter werden. Weil natürlich, wenn ich als Unternehmen meine Lieferkette kenne, dann bin ich viel besser gewappnet gegen Schocks. Dann weiß ich, oh, da könnte jetzt ein Ausfall passieren, da gibt es eine Alternative, da könnte ich was anders hersourcen und das und Lieferkettenanfälligkeiten, das ist ja gerade sozusagen das eines der Probleme Nummer eins in der Weltwirtschaft und auch da hilft eigentlich das Lieferkettengesetz und wirkt es, weil die Unternehmen dann ihre Ketten endlich kennen.
Danke dir. Dann würde ich jetzt mal, jetzt haben wir hier ein paar Handmeldungen, jetzt nehmen wir mal ein paar Handmeldungen dran. Fangen wir einfach mal oben an. Wir haben einmal hier Birgit Kreis. Ich gebe dir mal die Sprecherlaubnis, wie das hier bei Zoom heißt. Dann könnt ihr euch einfach entstummen und möglichst kurz und prägnant eure Frage stellen. Birgit, probier es mal. Du müsstest dein Mikrofon jetzt anmachen und dann könntest du fragen. Das ist aus der Erfahrung, es ist am Anfang immer etwas holprig und dann geht es schneller. So, Birgit probiert es noch, dann gebe ich Pirmin Spiegel einmal die Sprecherlaubnis. Pirmin, kriegst du dein Mikrofon an? Aktuell noch nicht. So, dann gehen wir einfach hier weiter in der Liste. Quotiere das aber einmal hier durch. Nadine Milde, die kenne ich aber doch persönlich. Die Nadine nehmen wir. Liebe Nadine, ich glaube, du kriegst dein Mikrofon an, du bist das. Genau, Nadine hat es geschafft. Nadine, schön, dass du da bist.
Genau, hallo, ihr hört mich. Kamera kann man nicht
Nee,
freischalten.
Kamera geht nicht, genau, aber wir hören dich
Gut,
sehr gut.
ist vielleicht ästhetisch auch besser so. Ich habe eine Frage an Armin Pasch zu Kampagnenstrategien. Denn dass diese Anti-Lieferketten-Gesetz-Kampagne so erfolgreich war, hat ja neben einer Lobby- und Finanz- und Medienschlagkraft von INSM und Co. auch damit zu tun, dass die so erfolgreich dieses Narrativ gesetzt haben. Wir sind die Wirtschaft und das ist Moralgedöns, das schadet der Wirtschaft. Ihr habt ja selbst schon gesagt, das stimmt so gar nicht. Denn es gibt ja genug Unternehmen, die ein Interesse daran haben, dass es ein Level Playing Field gibt, dass es einheitliche Regeln gibt und so weiter.
Ich bin nun nicht auf dem allerneuesten Stand eurer Kampagnen, aber ich habe 2021 mal eine Kampagnenanalyse der Initiative Lieferkettengesetz verfasst, und kam so ein bisschen zu dem Schluss, dass ihr dieses Narrativ aber auch so ein bisschen angefüttert habt, meiner Meinung nach. Denn da war ganz viel die Rede von, für die Gewinne deutscher Unternehmen zahlen andere einen hohen Preis. Und dass Unternehmen müssen und verpflichtet werden sollen und gegen Gewinne ohne Gewissen und so weiter. Also, ihr habt mit dieser Kritik an Wirtschaft und Unternehmen denen vielleicht auch ein bisschen das Feld überlassen, zu sagen, wir sind die Wirtschaftsinteressen.
Okay,
Meine Frage
Marie, ja,
ist daher,
genau.
habt ihr seitdem diese Kampagne auch noch mal ein bisschen überdacht und neu aufgesetzt, dass ihr vielleicht auch mehr betont, nee, nee, die sind nicht die Wirtschaft. Wir haben auch nachhaltige Unternehmen, die wollen Lieferkettengesetz. Wie sieht es denn da mit eurer Kampagnenstrategie aus?
Danke dir, Nadine. Das gebe ich mal direkt an Armin.
Ja, ich glaube, das ist eine gewagte These zu sagen, dass dieser Bürokratiediskurs ein Produkt unserer Kampagne gewesen sei, dass wir da teilweise auch etwas moralisch argumentiert und Kampagnenarbeit gemacht haben. Ich glaube, dass es auch dazugehört und ich finde auch, dass es berechtigt ist. Also wir haben ja nicht gesagt, die Wirtschaft ist insgesamt böse und gewissenlos und kümmert sich nicht um Menschenrechtsverletzungen. Wir haben das immer auf anhand sehr konkreten Fällen festgemacht, wo es wirklich zu massiven Menschenrechtsverletzungen gekommen ist und Unternehmen tatsächlich Profite über Menschenrechte gestellt haben. Ich glaube, der Bürokratiediskurs ist eher erfolgreich gewesen, einmal weil es eine gezielte Kampagne gegeben hat, die sehr stark war, auch viele Mittel eingesetzt hat, die viele Verbündete hatte in den Wirtschaftsverbänden, in der Politik. Ich habe schon ein paar erwähnt. Es hatte natürlich auch damit zu tun, dass wir in dieser Zeit, ja, wir hatten die Corona-Krise, Beginn des Ukraine-Kriegs und damit eine Wirtschaftskrise, die begonnen hat, Rezession, teilweise allerdings dann auch hausgemacht von Unternehmen selbst oder von bestimmten Branchen. Ich würde eher sagen, also zu der Frage, haben wir auch mit progressiven Unternehmen zusammengearbeitet, nicht als Initiative Lieferkettengesetz selbst, aber viele Unternehmen wurden von uns auch durchaus motiviert, sich zu Wort zu melden, die für die Lieferkettenrichtlinie und fürs Lieferkettengesetz waren. Es gibt unzählige Statements von Unternehmen dafür, die haben aber wenig Gehör gefunden, obwohl sie laut repräsentativen Umfragen wirklich die Mehrheit auch stellen. Das ist leider in der Debatte untergegangen. Ich finde eigentlich, wir brauchen einen anderen ökonomischen Diskurs, der auf Zukunftsfähigkeit setzt und nicht nur auf kurzfristige Wettbewerbsfähigkeit. Und wir müssen wieder stärker die Menschen, die Umwelt und die Schicksale, um die es eigentlich geht, in den Mittelpunkt stellen, damit das nicht auf dieser Ebene bleiben kann.
Danke dir. Jetzt würde ich nochmal, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, nochmal in die schriftlichen Fragen reingehen. Und die Top-Fragen, die gehen jetzt gerade so ein bisschen in die Zukunft, was ich eigentlich ganz gut finde. Also, weil wir haben ja gehört, morgen wird das wahrscheinlich durchgehen, die Abschriften bekommen. Wir haben auch gehört, generell ist dann auch noch was beim deutschen Gesetz zu tun und ist nicht in anderen Mitgliedsländern auch so. Aber Gabriele Müller fragt hier, welche mittel- und langfristigen Perspektiven und Strategien sieht ihr denn diesem Rollback entgegenzutreten? Und da würde ich vielleicht Anna einmal bitten, dich und uns das Feld nochmal so ein bisschen aufzumachen, weil das ist ja jetzt der Omnibus 1. So, da gibt es ja auch noch mehrere Omnibusse. So, was passiert da noch und wie ist vielleicht auch eure Strategie im Europaparlament, sowohl im Binnenmarktausschuss, da bist du dann auch verantwortlich, aber auch als Grüne und Progressive, da gibt es ja durchaus auch andere progressive Fraktionen, die da dagegen gehen. Also was passiert da jetzt noch, mit was muss man rechnen und was ist aus dem Europaparlament eure Strategie dagegen zu gehen? Das frage ich natürlich die anderen auch.
Genau, also erstens, es gibt weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit Ursula von der Leyen und ich habe auch unglaublich viel Kritik an ihr, aber ich glaube, sie ist noch diejenige, die innerhalb dieser ganzen EVPler am meisten, weil es ja auch ihr Ding war, letzte Legislatur, den Green Deal bewahren will. Und wir als Grüne arbeiten dann punktuell mit ihr zusammen und punktuell einfach halt nicht. Das ist gerade so. Das ist ja auch so der Charme im Europaparlament. Wir sind halt nicht in der Regierung und wir sind auch nicht in der Opposition, sondern wir können immer auch ein bisschen abwechseln. Das Zweite ist, wir versuchen natürlich schon, soweit wie es geht, weil es kann keine Abstimmung mehr im Europaparlament gewonnen werden ohne die EVP. Wir müssen sozusagen immer noch mit den progressiveren EVPlern oder denen es trotzdem auch vielleicht ein bisschen unangenehm war, dass sie jetzt mit den extremen Rechten abgestimmt haben. Ein paar von denen gibt es auch noch. Weiterhin schauen, dass wir vor allem auch an Sachthemen mit denen zusammenarbeiten. Und zum Glück ist es zum Beispiel bei mir im Ausschuss, so im Binnenmarktausschuss und Verbraucherschutz, dass es da zu vielen Themen noch eine große, breite Mehrheit gibt. Also das ist bei ganz vielen anderen Themen leider nicht so, aber da geht es auf jeden Fall noch. Drittens glaube ich wirklich, und das haben jetzt alle hier schon erwähnt, man muss leider irgendwie an diesen größeren Narrativen ansetzen. Ich glaube, wir müssen immer wieder, und ich versuche das auch zu tun, immer wieder zu sagen, okay, ne, die Misere der deutschen und europäischen Wirtschaft liegt nicht daran, dass wir irgendwie Nachhaltigkeitsgesetze gemacht haben, sondern die liegt daran, dass wir den zweiten China-Schock haben, ja, dass China uns überholt in unserem heiligen Maschinenbau und besser ist und auch noch seinen Markt gleichzeitig geschlossen hat für die quasi ganzen Produkte, bei den E-Autos an uns vorbeizieht, etc., etc., dass Trump Zölle auf den Weg bringt, dass die Energiepreise wegen des Ukraine-Kriegs immer noch hoch sind. Und ich versuche dann den Ball immer zurückzuspielen an die CDU und zu fragen, okay, wo sind denn eure Lösungen dafür? Ich habe keine einzige Initiative von Merz gesehen zur Stärkung des Binnenmarktes. Die bremsen alles im Rat, was irgendwie mit Binnenmarkt zu tun hat. Und das immer so ein bisschen hervorzustellen, ne, dass wir eigentlich andere Probleme haben in der Wirtschaft und die sind nicht irgendwie unsere Regeln. Also, und das Narrativ von Grund auf zu ändern, das ist, glaube ich, ja, total wichtig. Also, das ist jetzt im Schnelldurchlauf. Ich glaube, so, man könnte es ein eigenes Webinar machen über eine Strategie.
Danke dir. Dann vielleicht, Armin, würde dich da reinholen, weil du diese Enthüllung erwähnt hast, die ich auch nochmal jetzt auch nochmal den Link schicke, weil ich die wirklich sehr hilfreich finde, um sie zu lesen. Und wir hatten auch noch eine Top-Frage: Was hat denn das alles mit Trump und US zu tun? Vielleicht kannst du da nochmal ein paar Worte zu sagen und auch generell zu dieser Frage als Zivilgesellschaft. Also in diesem Link kann man dann noch lesen, wie viele Treffen auch unter dem Radar dann die Wirtschaftslobby oder die fossile Lobby, muss man sagen, sehr, vor allem fossile Unternehmen da hatten. Wie versucht ihr da als Zivilgesellschaft auch da, oder ist es überhaupt ein Versuch wert, da ein Gegengewicht zu haben? Weil Lobbyismus ist ja etwas, was in die Demokratie gehört. Das ist Teil der Demokratie. Das große Problem ist ja, dass wir ein extremes Ungleichgewicht jetzt haben, das zum Beispiel in dem Artikel ja sehr klar deutlich wird. Also wie denkt ihr da als Zivilgesellschaft auch drüber nach, auch dann eben strategisch und vielleicht auch so, wenn du den Schwank auf die USA noch hinbekommst?
Ja, ich fange vielleicht mit dem Schwank auf die USA an. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass die US-Regierung Nachhaltigkeit und Klimaschutz für Teufelswerk hält, sogar einen Zivilisationsverfall in der EU und eine Dekadenz ausmacht, die unsere Zivilisation gefährden würde. Und die haben zum Beispiel in den Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit der EU auch darauf gedrängt, irgendwie, dass die Lieferkettenrichtlinie abgeschafft wird. Und wie wir heute wissen, haben bestimmte Lobbygruppen darauf Einfluss genommen. Ich habe Teneo genannt, ich habe diese Erdölkonzerne genannt, die darauf hingewirkt haben. Strategie der Initiative Lieferkettengesetz, ja, hat verschiedene Pfeiler. Einer davon ist von Anfang an auch gewesen, dass wir Lobbyarbeit von Wirtschaftsverbänden, insbesondere intransparente Lobbyarbeit, Zusammenarbeit mit Behörden und Politikern ja, recherchiert haben, aufgedeckt haben durch IFG-Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Das ist anfangs sehr erfolgreich gewesen. Auch Investigativmagazine haben das viel aufgegriffen. Das scheint inzwischen nicht mehr skandalös genug zu sein für viele Medien. Es wird hingenommen und eigentlich nicht mehr groß darüber berichtet. Wir haben auch ja die Zusammenarbeit zwischen Rechtsextremen und Konservativen und Wirtschaftsverbänden beleuchtet, anhand von Angelika Niebler und anderen. Somo hat das dann noch mal jetzt stärker aufgedeckt, irgendwie mit dieser Enthüllung. Aber wie gesagt, ich glaube, es geht um die größere Geschichte eines anderen ökonomischen Narrativs. Zum einen, irgendwie, wie kann Wirtschaft in Zukunft zukunftsfähig und wettbewerbsfähig bleiben und auf den Fokus wieder stärker auf die Situation von Menschen zu lenken, Empathie wecken und dadurch zu mobilisieren, damit man nicht in so eine technokratische Diskussion kommt, ständig, wo es nur um Bürokratie geht.
Danke dir. Und dann, Sven, die Abschlussfrage. Du hast ja vor 2 Wochen ein Webinar gemacht, in dem es darum ging, Ökologie für alle rund um den Bundesparteitag. Und das ist ja durchaus, was die Strategie angeht, eine durchaus andere, neue Strategie. Siehst du, kann man davon Elemente übernehmen, auch für die Diskussion, die wir zur Lieferkette haben, zur Zukunft der Wirtschaft, im Gegennarrativ zu diesem Bürokratieabbau etc.? Also nimmst du da was mit, diese Idee von alle mitzunehmen? Ist es auch etwas, mit dem man vielleicht für diese Themen wieder Öffentlichkeit und Mehrheiten, also wirklich auch elektorale Mehrheiten, also in den Wahlen gewinnen kann?
Okay, also erstmal würde ich sagen, natürlich Beeinflussung von Politik, zumal von den Mächtigsten, muss immer transparent sein. Daher ist das, was da SOMO aufgedeckt hat, natürlich skandalös, ja. Gleichzeitig kann man beim Lieferkettengesetz wirklich nicht sagen, dass die Gegenseite so intransparent war. Wenn es irgendwas Transparentes gab, dann war es der Widerstand gegen das Lieferkettengesetz. Das war ja wirklich, wie Anna gesagt hat, so eine Art Symbolpolitik gegen Überbürokratisierung aus unserer Sicht am völlig falschen Beispiel. Es gibt tatsächlich Probleme mit übermäßiger Bürokratie. Nur war das eben hier wirklich ein zynisches Beispiel dafür, aber es wurde eben benutzt und es war sehr transparent. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe die Befürchtung, dass der Green Deal natürlich in ähnlicher Weise attackiert wird. Und da sieht man etwa, wie es schon läuft. Die kriegen die Gesetze nicht weg, aber sie kriegen relevante Abschwächungen. Unsere Leute im Europaparlament, die Zivilgesellschaft und so weiter sind in der Lage, genug gegenzuhalten. Eine andere große Frage, die noch quer im Raum steht, ist die Digitalregulierung. Wenn es um irgendetwas geht, wo es um die europäische Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunft mittelständischer Unternehmen geht, dann kann man an keinem anderen Beispiel zeigen, dass harte Regeln für den Markt gut sind für Wettbewerb und für die europäische Wirtschaft. Und genau da haben wir die gleichen Muster. Große Lobbys, Trump, die großen Digitalkonzerne, die wollen keine Digitalkonzernsteuer, die wollen keinen Schutz der Demokratie durch den Digital Services Act, die wollen keinen Schutz des Wettbewerbs durch die EU-Kommission und den DMA. Und in all den Bereichen macht die EU-Kommission mit. Und ich glaube, dass die EU-Kommission führt nicht konsequent die Verfahren. Sie kuscht vor Trump. Und das muss man in der Härte auch sagen. Und Ursula von der Leyen, die ich beim Green Deal immer gelobt und gepriesen habe, weil sie den wirklich wollte, es ist ein offenes Geheimnis, dass sie für die Lieferkettenregulierung nie in gleicher Weise gebrannt hat. Und insofern sollte man sie da an der Stelle auch nicht heilig sprechen. Was bedeutet das für die Zukunft? Und ich finde genau das, was du angelegt hast in der Frage, ist das, was mich eigentlich beschäftigt. Wir müssen doch Konsequenzen daraus ziehen, dass die Klimakrise und die ökologische Krise zwar weiter von einer Mehrheit der Bevölkerung ein Riesenproblem gefunden wird, aber die Werbe, mit der man dort rangehen will, sich enorm verengt hat in der Größe des Teils der Bevölkerung, die das wirklich möchte. Die Unterstützung ist nicht mehr genauso stark. Und wir haben versucht, mit dieser Idee Ökologie für alle einen Begriff zu schaffen, mit dem wir das ökologische Handeln mit der sozialen Breite und Verankerung zusammenbringen. Und ich glaube, dass wir das für den Wirtschaftsbereich auch brauchen. Und wir arbeiten daran. im Bundesvorstand. Und da werdet ihr in relativ kurzer Zeit von uns auch Dinge hören. Und da ist genau die gleiche Idee, wie kann man die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft verbinden mit den ökologischen und sozialen Ansprüchen in der Weise, dass wir ausgreifen aus dem Milieu, was sozial-ökologisch ohnehin überzeugt ist. Ja, aber bleib ich bei meiner Aussage, gerade auch in die Zivilgesellschaft, weniger nur auf die bösen Lobbys schauen und mehr vielleicht auch merken, Demokratie funktioniert. Es hat Folgen, wer in Regierungen sitzt, wer in Parlamenten die Mehrheit hat. Ich weiß, Zivilgesellschaft will immer parteineutral bleiben, aber es hat halt einen Preis. Und den Preis haben wir beim Lieferkettengesetz gesehen. Für mich extrem bitter.
Ich habe das Gefühl, da können wir sicher noch länger darüber diskutieren. Das wird, denke ich, auch ein großes Thema für 2026 sein. Jetzt beende ich hier erstmal quasi Europe Calling und dieses Webinar und damit vielleicht auch für 2025. Vielleicht werden wir am Donnerstag noch ein Eilwebinar zur Kabul-Luftbrücke haben und zur Situation der Ortskräfte aus Afghanistan. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber auch ein wirklich, wirklich wichtiges Thema in dieser Zeit. Für heute will ich schließen. Danke euch dreien sehr herzlich. Danke allen, die dabei waren. Es kommen hier schon Nachrichten. Vielen Dank für dieses sehr informative und kondensierte Webinar. Manchmal ist eine Stunde besser als zwei und manchmal vielleicht sogar auch ganz effizienter. Es passt jedenfalls zu der Zeit und zu dieser Vorweihnachtszeit. Ich wünsche euch alles Gute, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und ein bisschen Ruhe in dieser krassen Zeit. Es wird sicher 2026 nicht weniger aufregend werden. Also, ich danke euch allen und vielleicht treffen wir uns 2026 dann noch wieder für ein Feier-Webinar zu dem Thema. Man weiß ja nie, vielleicht auch 2027. Wir werden sehen. Einen schönen Abend euch allen und tschüss, bis zum nächsten Europe Calling.